Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage, Folge 37.
Ja, ihr habt es im Jingle von der lieben Lara gehört. Folge 37 mittlerweile. Wir stehen kurz vor dem ersten Geburtstag dieses Podcasts. Der ist im April. Die erste Folge kam damals am 16. April 2020, im ersten Lockdown, heraus nach 3 Wochen Vorbereitung. Und damit dieser Podcast weiter qualitativ top ist, dafür bin nicht ich verantwortlich als Moderator, sondern dafür ist verantwortlich, dass ich weiterhin gute, qualitativ hochwertige Gäste zu Gast habe. Und deswegen befreue ich mich ganz besonders, dass ich heute einen der interessantesten Trainer im deutschsprachigen Bereich und vor allem hier in Deutschland in der Leitung habe. Ich sage Hallo an Dirk Dier.
Hallo, Annik.
Dirk, auch an dich, vielen Dank, dass du dir für dieses Projekt ausführlich Zeit nimmst. Das freut mich und wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und Hörer sehr. Für die Leute, die mit diesem Namen jetzt auf die Schnelle noch nicht ganz so viel anfangen können, was wahrscheinlich bei euch Tennisfreaks unwahrscheinlich ist, sage ich noch mal ein paar Takte. Heute festangestellter DTB-Bundestrainer mit dem Schwerpunkt der U14-Juniorinnen am Bundesstützpunkt in Kamen. Seit den frühen 2000er Jahren auch Co-Trainer und davor Hitting-Partner im Fed Cup, seit 2015 auch im Davis Cup, hat unter anderem auch als Spieler mal Angelique Kerber betreut bei einer Asienreise und früher auch Annalena Grönefeld, unter anderem angefangen am Landesstützpunkt in Saarland. Als Spieler ehemalige 112 der Tenniswelt und der erste Deutsche, der es geschafft hat, einen Junioren-Grand Slam zu gewinnen. Über all das werden wir heute sprechen. Vielen Dank, Dirk, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe die Einleitung richtig gesagt und alle Daten waren richtig.
Sehr gerne, Annik. Super. Ja, passt. Klasse.
Super. Dirk, am Anfang fange ich mit der ersten Frage nie an mit Tennis, sondern etwas, womit die Gäste vielleicht nicht rechnen. Und die erste Frage wird, glaube ich, relativ lustig, weil sie uns beide betrifft. Ich habe in deinem alten ATP-Spielerprofil in der Bio gelesen, dass du nicht nur Baseball und Basketball verfolgt hast, damals Ende der 90er, sondern auch Fußball. Und da hast du angegeben, dass du, obwohl du aus dem Saarland kommst, Kaiserslautern-Fan bist. Stimmt das und ist das in der heutigen schwierigen Zeit für diesen Verein noch aktuell?
Das ist wirklich lustig. Ja, ich denke, wenn man aus der Region ist, dann ist das auch ganz... ganz gut, wenn man auch Sympathie hat für den FC Kaiserslautern, finde ich, ganz klar. Hat jetzt aber doch so die Fanlandschaft von mir so ein bisschen verändert. Also ich bin schon starker Fan des FC Saarbrücken jetzt. Also insofern bleibe ich jetzt doch im Saarland, was mein Fan-Dasein im Fußball betrifft, also FC Saarbrücken. Genau, aber das stimmt schon, ja, dass ich der FCK damals ein bisschen verfolgt habe, ja.
Ja, die Landschaft hat sich natürlich geändert, dadurch, dass die Misswirtschaft beim FCK ja jetzt 2 Jahrzehnte schon anhält, sind sie ja praktisch in den Sphären von Saarbrücken und Mannheim angekommen und früher war ja das Einzugsgebiet vom FCK viel größer. Ich habe nämlich deshalb gefragt, weil meine Mutter kommt aus der Nähe von Kaiserslautern, aus Weiherbach. Da wird man dann entweder Kaiserslautern-Fan oder enterbt. Und ich bin Jahrgang
das seit 90. Kann ich mir vorstellen.
Ich bin jetzt 30 geworden. Ich hatte noch eine gute Kindheit als Kaiserslautern-Fan. Seitdem, sagen wir mal so, ist es eher Lebensschule als Spaß.
Ja, aber ich hoffe, dass der FCK jetzt die Kurve da noch kriegt in diesem Jahr jetzt und den Klassenerhalt schafft in der dritten Liga. Das wäre schon hart, wenn das jetzt Richtung Regionalliga ginge. Also insofern hoffen wir, dass der FCK in der Liga bleibt und dass FC Saarbrücken jetzt vielleicht noch den Sprung schafft in den DFB-Pokal. Das wäre natürlich dann ein sehr großes Highlight für mich.
Ja, so hast du es sozusagen auf mehreren Schultern verteilt. Dann ist das gut praktisch, dass man nicht nur für einen Verein anfeuern kann, weil mit Lautern macht das nicht so viel Spaß. Und man denkt immer jedes Mal, naja, schlimmer wird es nicht mehr, wenn man von der zweiten in die dritte Liga absteigt. Aber es geht immer schlimmer. Aber das ist ja hier ein Tennis-Podcast, deswegen werden wir nicht jetzt spezifisch über die dritte Liga weiterreden, aber ich fand es sehr interessant und ich, die Stammhörerinnen und Hörer wissen das auch, ich drücke leider muss man sagen, mit dem FCK sehr, sehr doll die Daumen und es sieht nicht sehr gut aus. Was wir aber heute mit dir vorhaben, wir wollen ein bisschen dreigeteilt sprechen über die Gegenwart heute von dir als Coach, im zweiten Teil über Höhepunkte und Umgang im Coaching bei deinen einzelnen Aufgaben in der Vergangenheit und in der Gegenwart und im dritten Teil ein bisschen über dich als Spieler und Talent sprechen. Wie mit allen Gästen stelle ich auch bei dir noch die sozialen Medien vor. Wenn ihr mehr über Dirk erfahren wollt, könnt ihr ihm folgen. Er hat ein Instagram-Profil, Dirk_Dir, der Nachname geschrieben mit IE, R am Ende, und auch ein Twitter-Profil, wo er das letzte Mal den Aufstieg von Saarbrücken auch verkündet hat. @DirkDir in einem Wort. Und die sozialen Medien dieses Podcasts, vor allem Instagram. Ihr wisst, auf Instagram mache ich am meisten. Mittlerweile fast 1200 Follower. Vielen Dank dafür. @AdvantagePOD. Advantage_Podcast, Entschuldigung, auf Instagram, auf Twitter, AdvantagePOD und auf Facebook, AdvantagePodcast in einem Wort. Und zum Schluss, bevor wir anfangen, noch ein Dank an fast 50 Patreons. Es ist ein bisschen runtergegangen, mittlerweile bei 44. Wir waren auch schon mal bei 50, aber ich habe ja auch in der letzten Folge schon gesagt, auch alle, die mich lediglich temporär unterstützen, sind eine riesengroße Hilfe, weil das Geld ist nicht nur sozusagen dafür da, dass der Podcast unabhängig und werbefrei bleiben kann, dass ich die Gäste auswählen kann und auch meine eigenen Fragen stellen kann, völlig losgelöst von Werbepartnern, Sponsoren oder verwenden, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit als freier Journalist und alle anderen Recherchen finanziell. Dafür ein großes Dankeschön. Jetzt fangen wir an, Dirk.
Jawohl.
Erste Frage. Der DTB wurde Ende 2019 für 4 Jahre wieder ausgezeichnet vom Internationalen Tennisverband mit dem Goldstatus für die Trainerarbeit, für die Trainerausbildung im DTB. Mal ganz allgemein am Anfang gefragt, subjektiv, persönlich, mit all deinen Erfahrungen einbezogen, wie zufrieden bist du mit dem Training und der Ausbildung, vor allem auf dem hohen Leistungssportniveau beim DTB im Vergleich, im internationalen Vergleich?
Finde ich jetzt nicht ganz so leicht, die Frage. Janik, also ich auf der einen Seite natürlich bin ich super zufrieden und ich finde, wir sind wirklich sehr gut aufgestellt. Ich persönlich bin jetzt fest angestellt seit 2017 und wir haben ein tolles Team insgesamt. Unser Team wächst und wir kennen uns schon viele, viele Jahre und wir kennen uns alle gut. Also ich glaube, sagen zu können, dass unsere Struktur und unsere Qualität sehr gut ist. Wie wir jetzt im Vergleich zu anderen Ländern stehen, international stehen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich in deren Struktur nicht so bewandert, ja, wie bei denen so die Förderkonzepte aufgebaut sind. Und das Einzige, was ich sagen kann, durch meine Reiserei über all die Jahre, Und Erfahrung, die ich jetzt in vielen, vielen Jahren gesammelt habe, kenne ich natürlich auch viele, viele Trainer, viele ehemalige Spielerkollegen von mir, Spielerkollegen, Trainerkollegen. Und es ist ein tolles Miteinander, überall, wo ich hinkomme, überall, wo wir hinkommen. Und man hat so das Gefühl, dass da auch Harmonie herrscht und auch natürlich gute Qualität herrscht. Aber jetzt das zu vergleichen, fällt mir jetzt so ein bisschen schwer. Ja, also ich, wie gesagt, kann nur sagen, dass ich sehr happy bin, so wie es bei uns läuft und so wie bei uns, so wie wir arbeiten können und unsere Aufstellung unseres Teams. Also das passt für mich zu 100%. Ich finde es toll.
Ich habe extra mal ein bisschen allgemein am Anfang gefragt, um herauszuarbeiten, dass die Arbeit, die ihr macht, ja sehr individuell ist und dass es da kein richtig oder falsch gibt, weil es ja individuelle Ansätze sind. Ja. Da geht ja auch jedes Land einen eigenen Weg, gerade in der Leistungssportförderung ist ja auch immer die Frage, wie individuell bearbeitet man die Talente an den Heimstützpunkten? Wie oft zieht man sie zusammen an Landes- oder Bundesstützpunkten zu Lehrgängen? Ja. Das ist ja immer eine individuelle Frage, wo jetzt zum Beispiel auf den Damen-Juniorenbereich ja ihr auch immer im Austausch seid mit Barbara Rittner. Deswegen wäre die anschließende Frage mal persönlich zu deinen Aufgaben. Wie ist denn deine Aufteilung auch logistisch? Also wie viele Wochen bist du zum Beispiel am Bundesstützpunkt in Kamen? Ist das sozusagen dein tägliches Brot? Wie oft wirst du hinzugezogen zu Bundesstützpunkt-Lehrgängen in Stammheim? Ist das immer eine individuelle Absprache von Lehrgang zu Lehrgang oder gibt es da spezielle Vereinbarungen? Kannst du da mal ein bisschen einen Einblick geben, wie man das versucht, als Bundestrainer zu planen?
Also bei uns ist es so, dass wir in unserem Team, was jetzt der Damenbereich angeht, mit Barbara, Jasmin und mir, als die festangestellten Trainer, wir haben ja noch Honorartrainer mit Dina Fitzenmeier und Caro Daniels jetzt mittlerweile, die beiden machen den jüngeren Bereich von U12 bis U14. Wir planen das ganz, ganz regelmäßig. Aber eigentlich kann man sagen, jede Woche, alle zwei Wochen, wie wir jetzt Lehrgänge einbauen, wie wir das individuelle Training einbauen von mir zum Beispiel in Kamen oder von Jasmin in Stuttgart, wie wir die Turnierbetreuung planen. Also das ist alles gemeinsame Absprache, ganz, ganz, wie gesagt, wöchentlich oder im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und dann stimmen wir alles ab und davon hängt es dann ab, ob jetzt dann Turnierbetreuung ansteht, was im Moment relativ wenig ist, natürlich aufgrund der Situation. Und wer wie wo dann eingesetzt wird, ob ich in meinem Stützpunkt, ja, weil ich dem Stützpunkt Kamen zugeordnet bin, ob ich dann in Kamen bin oder ob ich dann bei Lehrgängen in Stuttgart bin, wie zum Beispiel jetzt nächste Woche haben wir einen großen Lehrgang, auch so ein bisschen angedacht, immer als Sandplatzvorbereitung mit Leistungsdiagnostik und allem drum und dran, der findet in Stuttgart statt. Die letzten Wochen war ich viel in Kamen, habe dort individuell gearbeitet. Also unterm Strich bestimmen, dass alles ab wird, alles geplant und so werden dann die Einsätze gefahren.
Okay, kurz mal aktuell nachgefragt, bei dem Bundesstützpunkt-Lehrgang, den du angesprochen hast, nächste Woche, wer ist da alles dabei? Also ist da zum Beispiel das komplette Porsche-Talentteam dabei und das Juniorenteam von Porsche oder ist das individuell zusammengesetzt?
Also da sind jetzt die Jahrgänge dabei von 2003 bis 2005 und da sind fast alle dabei aus dem Porsche-Talentteam, genau. Die Katja Gerlach ist jetzt im Moment gerade in Argentinien, spielt dort ein Turnier. Also insofern, Katja ist auch natürlich viel in Kamen, also auch hier oben lebt. Und also in Stuttgart jetzt für nächste Woche sind viele dabei, also Porsche-Talent-Team und die Jahrgänge 03 bis 05.
Okay, also genau. So ein paar Namen sind wahrscheinlich Lies Mittendorf, Sarah Müller, Noah Akuque etc., die gerade in aller Munde sind sozusagen, auf die man...
Genau so ist. Sind natürlich jetzt auch noch einige unten in Belena beim ITF 1er. Ja. Also davon hängt es ab, wie die jetzt diese Woche spielen. Sind ja im Moment noch fast alle im Feld. Also insofern, genau. LDU wird morgen sein und am Freitag. Und nächste Woche haben wir noch zwei Termine für die, wie gesagt, jetzt gerade auf dem Turnier noch sind. Und die Mädels werden dann da zum Training kommen, dann machen wir da schöne Sandplatzvorbereitung und dann gucken wir, was dann die nächsten Wochen so bringen. Wir haben noch in der Überlegung, dass wir eventuell zwei 15.000 $ Turniere dann betreuen, aber da muss man jetzt mal sehen, wie die Lage sich jetzt dann natürlich auch diese Woche und nächste Woche noch entwickelt. Ne? Auf jeden Fall ist es gemeldet und wir haben es auf dem Schirm, aber das müssen wir jetzt noch abwarten.
Voll. Du hast in deiner vorigen Antwort schon ja auch ganz viel angesprochen. Klar, die Corona-Krise macht euch viel zu schaffen. Ihr müsst noch individueller planen und ja, Könnt nicht so langfristig planen wie davor. Du hast doch Dina Fitzenmeier angesprochen. Für alle, die gerade zuhören und nicht alle Folgen schon verschlungen haben, Dina war vor 3 Wochen zu Gast in Folge 35. Wer da mal reinhören möchte, auf den Kanälen des Podcasts, eine Hörempfehlung. Dina Fitzenmeier, eine ganz tolle Persönlichkeit auch, die sich jetzt auch reingearbeitet hat in eure Trainingsarbeit. Du bist ja auch direkt mit ihr involviert in der Arbeit. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen noch spezifizieren, Vorteile so einer ehemaligen Leistungssportlerin und Tennisprofispielerin. Hatte die direkt Autorität bei den jungen Damen und Mädchen oder musste sie sich den auch erst erkämpfen mit Fachkenntnis?
Ich glaube, dass das schon auch dazugehört, auch die gewisse Fachkenntnis so rüberzubringen. Aber Dina macht das toll und Dina ist da direkt aufgegangen in ihrer Rolle, so scheint es mir. Also es macht wirklich Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Dina ist eine junge Trainerin, altersmäßig passt das sehr gut, gerade auch für die jüngeren Jahrgänge, und bringt natürlich sehr viel Erfahrung mit, was auch noch sehr präsent ist für sie, glaube ich, weil ihre Karriere selbst noch gar nicht so lange her ist. Also insofern bringt sie da sehr, sehr viel Erfahrung mit. Sie weiß, was auf dem Platz passiert, kennt die Emotionen, die auf dem Platz darüber kommen. Und ich glaube, in der Kombination passt das wirklich toll. Wie gesagt, gerade für die jungen Mädels. Das ist eine sehr große Bereicherung für uns beim Deutschen Tennisbund. Und wir sind ja zusammen an unserem Stützpunkt in Kamen. Dina ist ja auch da groß geworden als junge Spielerin, hat da auch im Gästehaus gelebt und ist dort aufgewachsen und hat da auch während ihrer Karriere gewohnt und gelebt. Also insofern, sie kennt das aus dem FF, kommt daher und arbeitet da jetzt auch als Verbandstrainerin und gleichzeitig auch bei uns am Bundesstützpunkt für den Deutschen Tennisbund. Also ist wirklich toll.
Cool. Du hast die Corona-Situation ja auch von dir aus angesprochen. Wir leben ja jetzt exakt ein Jahr in der Pandemie. Bei der Bundesregierung hat man das Gefühl zwischenzeitlich, dass sie jetzt nach einem Jahr noch nicht so viele Antworten gefunden haben für eine langfristige Planung, um Besserung zu schaffen. Wie ist es denn für dich als Trainer? Hast du das Gefühl, dass du da Lösungen gefunden hast für eine bestmögliche Arbeit, oder ist es von Woche mit den Voraussetzungen und Herausforderungen ein großer Kampf?
Ich finde, wir haben da Gott sei Dank eine gute Lösung gefunden. Also wir hatten letztes Jahr, als es losging, eigentlich nur 6 Wochen Pause, wo wir wirklich alle zu Hause waren und wo unsere Athletiktrainer den Mädelsprogramme an die Hand gegeben haben und wir auch da sehr eng in Kontakt waren. Aber wie gesagt, wir alle zu Hause waren. Und dann durften wir danach wieder trainieren, natürlich auch mit strengen Auflagen und Kontrollen auch teilweise. Da haben wir begonnen mit einigen Lehrgängen in Stuttgart. Aber wir durften trainieren. Die Mädels durften spielen, wir durften Lehrgänge fahren. Aber ich betone nochmal, mit strengen Auflagen und auch Kontrollen, die wir hatten. Also insofern war jetzt für uns in der ganzen Zeit und im Moment ist es auch noch so dieses Thema, dass wir natürlich wenig Matches oder keine Matches haben. Aber vom Training her war es eigentlich für uns okay. Also wir durften spielen und wir durften arbeiten. Und insofern ist das natürlich gut gewesen. Und toi, 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 wir waren alle gesund, wir sind alle gesund und dürfen das weiter so machen. Und jetzt, genau, wie ich vorhin schon auch gesagt habe, jetzt in Bezug auch auf die nächsten Wochen, auch wir warten, was passiert, und Gesundheit steht an erster Stelle und ja, hoffen, dass wir jetzt aber dann doch demnächst irgendwann nochmal mit einer gewissen Regelmäßigkeit in die Turniere starten können. Aber unterm Strich, es war für uns, denke ich, insofern okay, weil wir trainieren durften und dürfen.
Okay. Ich knüpfe mal an den letzten Satz, den du gesagt hast, an, weil das ist sicherlich ja auch das Wichtigste für junge Spielerinnen, Matchpraxis und Turnierpraxis, dann auch genau, auf internationalen Vergleich, um die Transition zu schaffen von guten Juniorenspielerinnen dann hin zu guten internationalen Juniorenspielerinnen hin zu Profibereich. Egal mit wem ich aus dem Trainerbereich für diesen Podcast spreche, Barbara Rittner ist ein regelmäßiger Gast, die sagt das sowieso immer mit Engels Geduld. Und andere Gäste, und Fitzenmeier hat es auch nochmal betont, es ist halt richtig schwierig, dass diese jungen Spielerinnen und Spieler, bei den Herren ist es ja nur geringfügig besser, zumindest auf Profiniveau, da fallen ja auch viele Turniere aus, dass so wenig Profi-Erfahrung möglich ist und so wenig Turniererfahrung ist, weil das die Spielerinnen aufsaugen können. Ja. Was kann man denn als Trainer machen, um das irgendwie zu kompensieren? Oder ist das hoffnungslos, man kann Matchpraxis mit nichts kompensieren?
Also wenn wir trainieren, sagen wir natürlich schon, es ist jetzt Match-Training. Also insofern ist es jetzt kein Turniermatch. Aber wir versuchen, wir haben ja auch im Laufe des letzten Jahres, das fand ich ganz toll, dass der Deutsche Tennisbund diese Turnierserien ins Leben gerufen hat. mit der Pro Series, mit der Next Gen Series. Also insofern hatten wir da Matches. Dann durften wir im Laufe des Sommers und auch eingangs Wintersaison durften wir spielen. Jetzt war wieder eine relativ lange Pause. Jetzt ging wieder das ein oder andere Turnier. Also insofern, was ich sagen wollte, ist es Match-Training, es ist kein Turniermatch. Also Turniermatch ist letztendlich durch nichts zu ersetzen. Aber die Situation ist, wie sie ist, Janik. Das heißt, wir nehmen sie so, wie ich eben gesagt habe, Gesundheit steht an erster Stelle, immer. Und wir versuchen natürlich dann im Training auch viele Matches zu spielen. Und wenn wir jetzt Lehrgänge haben, wir haben im Laufe des letzten Jahres, wir haben jetzt dieses Jahr schon viele, viele Trainingsblocks gehabt, die wir sonst natürlich wenig haben. Ja, wenn du jetzt in den Profibereich gerade gehst, wenn du hast am Ende des Jahres, hast du im November, Dezember Zeit für Urlaub zu machen, Zeit für Vorbereitung zu machen. Vielleicht schaffst du es noch einmal, bevor die Sandsaison losgeht, dass du da insgesamt dann zwei Blöcke hast. Jetzt hatten wir viele Blöcke, die haben wir gefahren. Und jetzt in letzter Zeit geht es viel, viel Richtung Matchtraining, dass wir also bei den Lehrgängen wirklich Matches spielen und versuchen auch die Matches so zu gestalten, dass es so nah wie es geht irgendwie am Turnier ist. Und das ist jetzt letztendlich die Aufgabe. Das machen wir und ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Nichtsdestotrotz, wir warten darauf, dass wir Turniere spielen können, weil Tennis ist eine Turniersportart und aber es ist, wie es ist. Wir nehmen das, wir müssen das nehmen und es wird auch wieder anders sein.
Da hast du vollkommen recht. Letzte Frage zu diesem Thema. Bist du in dieser Pandemiephase nicht nur als Tennistrainer Technik und Taktik gefragt, sondern auch als Psychologe? Gibt es vielleicht die ein oder andere Spielerin, die Probleme hat in Richtung Motivation oder Annehmen der Situation, weil die Situation einfach so langwierig ist und man vielleicht in seiner Entwicklung auch ausgebremst wird? In einem Einzelsportart wie Tennis geht ja sicherlich jede Spielerin anders mit diesem Thema um.
Also ich finde, das haben die Mädels und ich denke auch die Jungs toll gemacht bisher. Also es gab jetzt noch keine Problematik oder keine Situation jetzt so für mich, wo ich gedacht habe, das ist jetzt wirklich schwer oder so richtig schwer. Wir wissen alle, wir können das nicht ändern. Es ist, wie es ist. Und das machen die Mädels und die Jungs machen das toll. Also insofern, wir trainieren, wir sind dran. Ich denke, es ist auch abwechslungsreich. Die Mädels sind teilweise zu Hause, aber auch viel bei uns. Wie gesagt, in den Lehrgängen sind viel untereinander, haben Spaß dabei auch. Und das ist ja, wie gesagt, für uns eine wirklich super Situation, eine Luxussituation, dass wir das dürfen, dass wir uns treffen dürfen und trainieren dürfen. Und ich denke, das ist völlig okay für die Mädels. Also es gab jetzt noch keine Situation, wo ich gedacht habe, das ist jetzt wirklich grenzwertig. Nee, also alles okay, alles gut.
Zum Glück.
Gott sei Dank. Ja, so Gott sei Dank. Und wie gesagt, es ist Luxus, wir dürfen. Und wir versuchen wirklich alles und halten uns an alle Dinge mit Abstand. Wir haben Einzelzimmer und wir tragen Maske, wenn wir in die Gebäude gehen und auf dem Platz mit Abstand. Aber das ist ja jetzt letztendlich für uns dann beim Tennis ja eigentlich auch nicht schwer, ne? Auf dem Platz dann auch Abstand zu halten. Also wie gesagt, über das ganze Jahr jetzt hat alles super geklappt und ich denke, das bekommen wir noch weiterhin hin, bis es dann wieder ein bisschen ruhiger und in gewohntes Fahrwasser geht.
Man sollte ja auch meinen, dass das ja Normalität ist, beziehungsweise du klingst jetzt auch sehr besonnen und moderierst das so, wie es sein sollte, aber diese jungen Spielerinnen und Spieler, die haben ja auch sozusagen auch Vorbilder und ich hatte halt das Gefühl, weil ich berichte ja viel über Profi-Tennis, dass da der Ansatz doch sehr, sehr individuell ist. Also es gab natürlich Dutzende Spieler und Spielerinnen, die das super gemacht haben und bei denen man das Gefühl hatte, die haben die Pandemie sofort verinnerlicht. Aber es gab ja auch sehr viele große Spieler, bekannte Spieler, wo man das Gefühl hatte, die stellen vielleicht das Ego vor die Pandemie und die Probleme. Du weißt ja selbst, wie es ist, wenn man Profispieler geworden ist. Man hat viel abgenommen bekommen in den letzten Jahren. Man wird so ein bisschen zur Ego-Maschine trainiert, um überhaupt in diesen Spitzenbereich reinzukommen. Da dachte ich mir halt, dass es relativ schwer ist, vielleicht für junge Spielerinnen und Spieler da den richtigen Blick auch zu finden, wenn man unterschiedliche Einflüsse hat. So hatte ich mir das vielleicht gedacht, ja, dass dann als Trainer nochmal wichtiger ist. Aber vielleicht achten die gar nicht so sehr auf die Profispieler und weiß ich nicht, aber ja.
Ja, doch, doch achten sie sehr wohl und beschäftigen sich auch sehr viel mit Tennis, was ich super finde. Aber es hat jetzt da keine Problematiken gegeben. Also da hatte ich jetzt das Gefühl, dass das alles angenommen wird. Nochmal, die Situation ist, wie sie ist. Ich kann ja auch ein Beispiel geben, wo ich auch versucht habe, das aufzuzeigen, dass wir es auch daraus lernen können. Vielleicht, wir haben ein Turnier gespielt, das war das erste Hallenturnier jetzt, Anfang Wintersaison letzten Jahres. Und da waren die Vorkehrungen so streng, dass wir am Anreisetag 20 Minuten mal schlagen konnten auf dem Platz. Ich durfte gar nicht in die Halle. Ich durfte halt nur von außen gucken, aus dem Restaurant raus. Das sind die ganzen zwei Turniere so geblieben. Aber die Mädels durften 20 Minuten spielen am Anfang. Und dann war es immer so, dass sie nur fürs Match in die Halle durften. Es war Extended Warm-up, 10 Minuten einschlagen, dann Match spielen und wieder raus. Also ganze zwei Turniere, kein Training möglich, kein Einschlagen möglich. Und es ging auch. Wo ich dann auch gesagt habe, seht ihr, also wir versuchen ja immer alles, wenn alles normal ist, wir versuchen viel zu trainieren, wir versuchen qualitativ gut zu trainieren, alles auszunutzen, was wir bekommen. Aber jetzt hatten wir mal eine Situation, wo es weniger war und es ging auch. Ja? Es ist also auch viel Einstellungssache, ne? Sache, sich damit zu beschäftigen, was kriege ich, was kann ich haben, was geht, das nehme ich. Und ansonsten spiele ich mein Match. Und da habe ich auch gesagt, das nehmen wir jetzt mal mit, weil es kann ja auch sein, dass du irgendwo anders mal aufs Turnier fährst und es regnet, du kannst zwei Tage nicht spielen, dann kannst du dich auch am Matchtag nicht einschlagen, sondern hast auch nur die 10 Minuten. Und ja, erinnert man sich nochmal an die Situation und sagt, du, damals ging es ja auch, warum soll es jetzt nicht gehen? Also, dass man die Situation so ein bisschen einfach einschätzt für sich. Man hat, was man hat und das nimmt man und dann geht man raus und man spielt. Und ja, konnte man vielleicht aus der Situation auch ganz gut lernen. Ne? Also insofern, das Annehmen der Situation. Ja, und
dieses Annehmen der individuellen Voraussetzungen. Ja.
Genau, Spielerin von uns hat auch das Turnier gewonnen. Und also insofern, ja, deshalb habe ich auch eben gesagt, es ist im Moment, es ist so, wie es ist. Und kannst ja, glaube ich, nicht oft genug sagen, Gesundheit an erster Stelle. Und gerade in unserer Situation, wir nehmen das so, wie es kommt. Und wir sind gut dabei, wir haben gut gearbeitet. Die Mädels machen das, wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, auch das, die Mädels machen das super. Und wir trainieren und wenn es jetzt wieder mehr wird, wir trainieren irgendwann jetzt Richtung Sommer und dann geht es da wieder los. Und bis dorthin arbeiten wir weiter.
Aber der Ansatz ist ja auch genauso, weil wir ja auch vor der Pandemie gerade bei kleineren Turnieren immer total unterschiedliche Voraussetzungen in den Sportstätten hat, ne? Dass man das dann so annehmen kann, wie es ist. Ich kenne das noch aus meiner Tischtenniszeit, als ich kleine Turniere gespielt habe in irgendeiner kleinen Halle, wo man keinen Tisch hatte für sich zum Einspielen, sondern über Kreuz mit 4 und dann nur 10 Minuten. So. Ja. Wie mich das als 18-19-Jähriger so frustriert hat, dass ich nicht die Vorbereitung umsetzen konnte wie zu Hause und mich das dann mindestens 10% an Leistung im Match gekostet hat. Da konnten die Trainer dann auch erstmal auf mich einreden, bis das dann auch wirklich im Gehirn ankommt, dass die Situation ja für alle so ist.
Genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Und nochmal, wir können viel trainieren, wir arbeiten viel, wir fahren viele Umfänge, aber wir arbeiten vor allen Dingen qualitativ und ja, wenn wir uns damit richtig beschäftigen, was die Mädels, wie gesagt, toll machen und dann sind manche Situationen, wie sie sind und dann nehme ich sie an und verkompliziere es nicht noch und steigere mich da rein, sondern ich gehe raus und spiele. Ne? Ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie ich gearbeitet habe und dann sage ich auch immer, ob ich jetzt 20 Minuten mehr oder weniger hier gespielt habe, okay, ne? Klar. 20 Minuten mehr oder weniger sind 20 Minuten, aber auf der anderen Seite, wenn ich sie nicht habe, dann habe ich sie nicht und dann brauche ich dem nicht nachzutrauern. Und dann gehe ich raus und spiele. Und ja, also nochmal, das ist alles soweit okay.
Gut, dass du es nochmal rausgearbeitet hast, weil zum Beispiel über die Instagram-Seite, ich weiß, dass auch viele junge Spielerinnen und Spieler dem Podcast folgen, ambitionierte und auch Hobbyspieler auf den unterschiedlichsten Niveau. Und das ist ja auf jedem Niveau immer auch mit etwas, was man mit umgehen muss. Deswegen cool, dass auch nochmal
ein
Bundestrainer das so herausgearbeitet hat. Das Turnier, das du angesprochen hast, war das Turnier in Hamburg oder war das ein anderes Turnier?
Hamburg war jetzt Anfang des Jahres. Ne? Hamburg war, weiß ich jetzt genau, meinst du das 25er Anfang des Jahres?
Das, oder? Wo Noma so gut gespielt hat.
Ich dachte, ja, das genau. Das war, nee, wir waren in Oberrad. Wir waren in Oberrad letztes Jahr, also Anfang Winter letzten Jahres. Genau, da waren zwei Turniere. Die Veranstaltung übernommen. Und ja, wie gesagt, strenge Auflagen, was aber auch ja okay ist. Ne? Man möchte ja, dass alle gesund anreisen, man möchte, dass alle gesund wieder nach Hause fahren. Und insofern, ja, da war alles in Ordnung. Aber nochmal, Trainingssituation gab es keine, ne? Sondern man hätte dann Matches gespielt. Aber man konnte Matches spielen. Ne? Also insofern hat das alles gepasst.
Sehr gut. Zum Abschluss dieses ersten Parts möchte ich für die Hörerinnen und Hörer noch mal ein bisschen aufbröseln, wie so deine Trainingsschwerpunkte im Alltag aussehen, am Bundesstützpunkt, wie ein Bundestrainer arbeitet. Wie ist denn so dein Ansatz und wie planst du den Tag? Versuch mal ein bisschen das aufzubröseln für uns.
Ja, also so, wenn die Mädels am Bundesstützpunkt sind, dann ist es ja so, dass die den ganzen Tag auch trainieren können, was ja oft, wenn sie zu Hause sind und im Schulbetrieb sind, eher schwierig ist. Also insofern, wenn sie am Bundesstützpunkt sind, dann haben wir normalerweise morgens eine Einheit zwischen ja, 2 und 2,5 Stunden, dann ist Mittagspause, bekommen die Mädels gekocht von Mira und dann geht es zur Nachmittagseinheit, die dann nochmal geplant ist. Ich sage jetzt mal so, zwischen 1,5 und 2,5 muss man immer so ein bisschen ab und zu geben. Also ich bin jetzt kein Trainer, der unbedingt so strikt dann auf die Uhr guckt, auf eine Minute und jetzt ist es vorbei. Manchmal müssen wir natürlich gucken mit den Plätzen, ne, wo man dann sagt, okay, wir haben die Plätze jetzt bis dann und dann. Also in dieser Zeitspanne bewegen wir uns dann und dann ist Athletiktraining noch angesetzt bei Nico Erlemann, unserem Athletiktrainer. Und dann kommen die Mädels auf so einen Umfang, ja, ich sage jetzt mal zwischen und 6 Stunden mit allem drum und dran. Und ja, wie ist es im Moment aufgeteilt? Habe ich vorhin ja schon kurz angedeutet. Also im Moment ist es wirklich so, dass wir versuchen, viele, viele Punkte zu spielen, viele Matches zu spielen. Was aber ja nicht heißt, dass Techniktraining, Technikanwendungstraining oder auch Taktiktraining da hinten anstehen. Ich teile es meistens so auf, dass wir morgens ein bisschen Techniktraining und Technikanwendungstraining haben. Bisschen verpackt noch Taktiktraining und dann am Nachmittag doch dann, wie gesagt, viel in die Punkte gehen und dann ist natürlich Taktik oberstes Gebot, auch mit der Umsetzung von am Vormittag, ja, einzelne Spieleröffnungen noch zu trainieren, an denen wir technisch gearbeitet haben und ja, ansonsten nochmal im Moment viel Matchtraining, was aber auch bedeutet, dass die Mädels jetzt nicht nur spielen und wir danach sprechen, sondern wir sind ja dann alle unmittelbar am Platz und arbeiten dann auch während des Matchtrainings. Ne? Wird viel gesprochen und gerade beim Seitenwechsel nochmal viel, viel analysiert. Das ist so im Moment, wie das Training aussieht. Ne?
Genau. Kannst du vielleicht an 1, 2 konkreten Beispielen oder vielleicht an einer Spielerin mal festlegen, beschreiben, wo man im absoluten Spitzenbereich bei U14 technisch und taktisch oder vielleicht nur technisch momentan arbeitet?
Gut, das ist natürlich auch, hast du ja vorhin schon erwähnt, das ist natürlich auch sehr individuell. Ja, ist klar, die ein Spielerin geht es mehr darum, ein bisschen Volley rauszuarbeiten. Anderen Spielerinnen geht es darum, vielleicht an der Vorhand noch mal ein bisschen zu fallen. Bei jemand anderes geht es darum, vielleicht mehr an der Spieleröffnung, also am Aufschlag zu fallen. Bei der anderen ein bisschen mehr am Return zu fallen. Also das ist sehr individuell. Da nehmen wir uns ich mir in der Woche immer so 1, 2 Schwerpunkte raus, die ich dann erarbeite oder an denen ich arbeite. Und wie gesagt, das ist dann meistens so, dass man vormittags schon sehr detailliert arbeitet und nachmittags dann viel in die Umsetzung geht. Aber ja, ich denke, dass es doch sehr individuell ist. Ne? Also, dass ich dir jetzt genau sage, dass ich jetzt dabei bleibe, dass ich jetzt eine Woche nur Vorhand trainiere, das mache ich eigentlich eher weniger, sondern es geht darum, mit welcher Spieler arbeite ich jetzt gerade. Wir kennen uns natürlich jetzt schon alle relativ lang und aktuelles Beispiel ist, dass ich jetzt viel mit Ella gemacht habe, mit Ella Seidel, Spielerin aus Hamburg, Jahrgang 2005. Und ja, dann ist natürlich das sehr individuell gestaltet, was ich dann mit ihr mache. Aber dass ich das jetzt pauschal sage, eine Woche ist jetzt Vorhandtraining, das passiert eigentlich eher wenig, sondern man passt immer an die Spielerin an.
Perfekt. Für die Hörerinnen und Hörer, Ella Seidel ist die Spielerin, die ich im Podcast mit Dina Fitzemeier auch angesprochen habe. Das war die Spielerin, die ich selbst mal persönlich kennengelernt habe bei der U14-Europameisterschaft 2019 in Tschechien. Die auch momentan sehr gut spielt. Ich glaube sogar, dass sie ein Turnier gewonnen hat zuletzt. Ich habe irgendwas gelesen. Ist das richtig?
Ja, letzte Woche hat sie gut gespielt, genau. Hat sie ein ITF-Turnier, ein Vierer in Stettin gewonnen, Einzel und Doppel. Und ja, konnte jetzt auch recht wenig spielen in diesem Jahr, aber die Turniere, die sie gespielt hat, die hat sie gut gespielt, auch in Hamburg bei ihrem Heimturnier, den 25er, war schön, da durfte sie Quali spielen, hat sie eine Wildcard bekommen, hat sich da qualifiziert und ja, jetzt hat sie einige Weltranglistenpunkte gesammelt, dadurch, dass sie Einzel und Doppel gewonnen hat. Toller Erfolg, schöner Erfolg für Ella, ja.
Mhm. Genau. Letzte Frage zu dem Thema, du als Mann, als langjähriger Trainer, wie ist die Arbeit mit U14 Mädels, auf was muss man da besonders achten? Bist du da auch anders im Umgang als zum Beispiel Dina natürlich als Frau? Was sind da so die Unterschiede oder muss man da gar nichts eigentlich beachten, weil es Leistungsspitzensport ist?
Das ist eine Frage, Janik, sehr interessante Frage, die mir persönlich jetzt gar nicht so leicht fällt zu beantworten, weil es auch da, so wie ich eben gesagt habe, auch im technischen Bereich doch sehr individuell ist. Mir fällt es sehr leicht. Ich hab großen Spaß dran. Es sind tolle Mädels, sind alle hochmotiviert und kann im Grunde genommen wirklich, Gott sei Dank, über alle Mädels, mit denen ich jetzt arbeiten darf, nur Gutes sagen. Wie gesagt, es sind tolle Mädels. Es ist aber doch, ich sage es mal, sehr individuell und das jetzt so pauschal zu beantworten, darauf wollte ich hinaus, das ist jetzt für mich nicht so leicht, sondern es ist was, man lernt die Mädels kennen, die lernen mich kennen, da entwickelt sich sowas und dann ist es immer wieder so die tägliche Arbeit. Ne? Man trifft sich morgens und dann findet man sich dann da nochmal so ein bisschen rein. An einem Tag spreche ich mal vielleicht ein bisschen mehr, am anderen Tag spreche ich mal ein bisschen weniger, an einem Tag merke ich, lasse ich sie vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe, versuche trotzdem das aber natürlich rüberzubringen, wo ich glaube, was jetzt wichtig ist, von unserem Programm her. Es ist viel die Momentaufnahme, so die tägliche Aufnahme. Ja? Und ich glaube, ja, dass das so das ist, was für mich jetzt sich so rauskristallisiert hat über all die Jahre, sich da täglich mit zu befassen und sich immer wieder reinzufinden. Ne? Dass man da an jedem Tag so versucht, optimal das zu treffen, was jetzt gerade der Spielerin auch gut tut.
Ja, das war, wie gesagt, der erste Teil ein bisschen über deine Gegenwart und die individuelle Arbeit mit Spitzensportlern im Nachwuchsbereich als Coach. Wir wollen ein bisschen auf deine Coaching-Laufbahn blicken mit Höhepunkten, vergangenen Elementen, vielleicht auch nicht so guten Elementen. Das werden wir mal zusammen rausfinden. Wir fangen nochmal mit einer großen ganzen Frage an. Du bist jetzt schon seit den frühen 2000er Jahren nach deiner Profikarriere hauptberuflich Trainer, dann irgendwann auch schwerpunktmäßig viel im Damenbereich gearbeitet. Wir haben ja momentan die Diskussion, die jetzt schon seit ein, zwei Jahren gibt, wo die, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, die goldene Generation jetzt ja alle schon relativ deutlich über 30 sind. Mit Julia Görges auch die erste Spielerin bereits ihren Tennisschläger an den Nagel gegangen hat. Die anderen Spielerinnen, da muss man kein Prophet sein, werden das auch in naher Zukunft tun. Zumindest werden sie jetzt nicht noch 5, 6, 7 Jahre spielen. Ja. Und man hat eine Zwischengeneration ja verloren. Ich muss die Spielerinnen jetzt nicht nochmal alle aufzählen. Ich habe das in den älteren Podcasts schon gemacht. Du weißt natürlich auch, um welche Spielerinnen es geht. Vielleicht können wir da noch ansetzen, weil du warst ja schon auch lange beim Fed Cup dabei. Du hast diese Spielerin rund um Carina Wüthift, aber ja auch die Spielerinnen, die Verletzungsprobleme hatten und die Karriere beendet haben, alle ein- und ausgehen sehen. War das insgesamt einfach nur total unglückliche Umstände oder hat man vielleicht auch im Trainerteam Dinge philosophisch anders angegangen, die man jetzt geändert hat?
Also ich glaube, dass es immer wichtig ist, weiterzugehen, alle Profi-Tennisspieler oder alle Sportler sagen ja, Stillstand ist Rückschritt. Wir wollen uns immer weiter verbessern. Wir wollen immer gucken, an welchen Stellschrauben wir noch drehen können. Genauso, denke ich, machen das Trainer. Genauso machen wir das in unserer Struktur. Also wir versuchen auch immer wieder zu planen, wir versuchen zu analysieren und dann versuchen wir natürlich auch Dinge, wo wir glauben, die müssen wir verbessern. Dinge, wo wir glauben, die waren gut, die behalten wir bei, drehen auch da noch ein bisschen an der Schraube, aber behalten bei. Also insofern, ich denke, dass das nicht nur als Spieler oder als Athlet wichtig ist, sondern auch als Trainer. Das geht runter bis zur täglichen Arbeit. Man bereitet vor, man nimmt sich was vor und man macht die Arbeit und bereitet nach. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass so Dinge passieren. Jede Spielerin, die in dieser, wie du gesagt hast oder genannt hast, dieser Zwischengeneration, wo das eine oder andere passiert ist, das passiert. Klar, ich denke, dass jede Spielerin von denen in erster Linie gerne den nächsten Step gemacht hätten. Vielleicht macht es auch noch die eine oder andere. Aber das sind Sachen, die passieren. Ich glaube, dass wir da nicht alles voraussehen können. Und das müssen wir, oder das nehmen wir so, wie es ist. Und ja, es geht weiter. Das heißt also, es kommt jetzt die nächste Generation und wir versuchen jetzt da die nächsten Spielerinnen Richtung Weltspitze zu führen. Schwer da den Hauptgrund zu nennen, warum jetzt da, ich sag mal, die ein oder andere Spielerin jetzt den Next Step nicht gemacht hat. Aber wie gesagt, vielleicht passiert es ja auch noch bei der einen oder anderen. Und ein oder andere, wie gesagt, ja, hat aufgehört, hat sich dazu entschlossen. Das sind auch Dinge, die passieren. Ja, da kannst du, wie gesagt, nicht voraussehen. Aber ja, ich denke, dass der Next Step kommt. Ja, dass jetzt die nächsten Spielerinnen werden durchbrechen nach oben. Bin ich fest von überzeugt.
Barbara Rittner hat ja auch schon mehrmals jetzt um Geduld geworben bei der Generation, von der du jetzt sprichst, also die Generation, die jetzt zum Beispiel nächste Woche wieder zusammenzieht in Stammheim. Das sind jetzt keine Spielerinnen, die im Herbst schon in den Top 100 stehen werden, sondern das braucht noch 1, 2, 3 Jahre. Da wird es auf jeden Fall eine Übergangsphase geben. Aber es gibt ja auch Spielerinnen, die noch nicht aufgehört haben, die zu dieser Zwischengeneration gehören, die aber auch sehr große Verletzungsprobleme haben. Ich nenne jetzt mal stellvertretend Annalena Friedsam zum Beispiel, die jetzt in dieser Woche leider in der Qualifikation von Miami verloren hat gegen Rutschewski. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, während du eben gerade die Antwort formuliert hast. Das sind Spielerinnen, die schon in die früher Phase mit großem Talent große Verletzungsprobleme haben. Und im Fußball gibt es ja immer die Bauernregel, dass solange man verletzt war, mindestens genauso lange braucht man, um auch wieder zu der Topform zurückzukommen. Vielleicht an dem Beispiel von mal, so kennst du ja auch, ist es wirklich so, dass da Verletzungsnachwehen zusammen mit mentalen Geschichten zusammenkommen, dass man nicht mehr so richtig dran glaubt, dass man sofort wieder in diesem Top-100-Niveau drin ist? Oder kannst du das vielleicht ein bisschen spezifizieren, wenn du nah dran sein solltest?
Also ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt an der Annalena nicht so nah dran. Aber ich kann mir vorstellen, Janik, dass das so Punkte sind, die du jetzt gerade eben genannt hast, dass man schon zweifelt. Man kennt es ja auch von sich, ne? Dass man dann überlegt, oh, in der Schulter, 2 Schulterverletzungen, hält die Schulter, das ist das eine. Oder? Das andere ist, oh, ich habe da vorher so und so gespielt, jetzt im Moment habe ich so das Gefühl, ich spiele nicht so, wie es jetzt vor den Verletzungen war. Ja, man grübelt, man fängt an zu zweifeln. Ich glaube, das ist menschlich, das ist normal. Und das gilt es dann natürlich auch zu bearbeiten und sich damit auseinanderzusetzen. Oder? Und dann, deshalb habe ich ja auch gesagt, man weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht auch da nochmal geduldig sein, weil ich sag mal, die Annalena jetzt zum Beispiel ist ja auch noch nicht so alt. Ne? Man, heutzutage und nächste Generation vielleicht ja noch länger, man spielt länger als früher. Ne? Es gibt mehr Möglichkeiten. Trainingslehre entwickelt sich weiter, Medizin entwickelt sich ganz stark weiter. Die Möglichkeiten, die wir heute haben, hat man vielleicht vor 20 und 30 Jahren noch nicht gehabt. Also insofern kann es ja schon auch sein, dass der Sprung kommt. Und ja, ich denke aber, dass da schon Zweifel sind. Aber die muss man bearbeiten. Und ich glaube, da ist die Annalena auf eigentlich ganz guten Weg. Sie spielt, sie ist dabei, sie hängt sich voll rein, sie gibt Gas, sie geht ihrer Leidenschaft nach, dem Tennis. Und ich glaube schon, dass da noch einiges kommen kann von ihr. Wenn man jetzt ganz speziell bei ihr bleibt. Ja.
Das zweite Beispiel aus dieser Zichen-Generation, da wäre wahrscheinlich noch Antonia Lottner zu nennen, die einfach diese Zichen, die man ja bei vielen Spielerinnen auszuformulieren, von einer, und sie war ja eine sehr, sehr gute Juniorenspielerin, rein in die Top 100 zu schaffen. Diesen Sprung hat sie bis heute noch nicht geschafft, obwohl sie ja auch schon, ich glaube, mindestens viermal die Qualifikation bei Grand Slams überstanden hat. Ja. Barbara Ritten hat in der Vergangenheit des Öfteren auch mal gesagt und sie gelobt, aber dass sie vor allem im körperlichen Bereich noch viel zulegen muss für eine Bestätigung und eine Kontrolle in diesem Bereich. Weil das ist natürlich auch eine Spielerin, von der ich mir noch sehr viel erhoffe, aber auch in persönlichen Gesprächen gemerkt habe mit ihr, dass sie eine Spielerin und auch ein Mensch vor allem ist, Mensch erstmal Vorspielerin, die sich viele Gedanken macht und viel reflektiert. Das ist sicherlich auch eine Sache, die du als Trainer in einer Einzelsportart beachten musst, dass natürlich jeder Mensch anders tickt.
Absolut.
Glaubst du, dass das bei ihr einfach noch ein bisschen dauert oder könnte es auch einfach sein, dass es Menschen gibt, die für diesen ganz oberen Spitzensport einfach vielleicht nicht gemacht sind? Das meine ich gar nicht negativ, sondern
habe ich schon richtig verstanden. Nee, du, wenn ich jetzt sage, ja, kann schon sein. Ganz preiswert ausgerückt, unter den ersten 10 stehen halt nur 10. Da stehen keine 12. Ne? So, also insofern sehr, sehr, sehr begrenzter Bereich. Und es könnte sein, dass der ein oder andere, die ein oder andere jetzt dann dafür nicht gemacht ist. Könnte sein. Aber die Frage, glaube ich, hat sich jeder irgendwann mal gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob der ein oder andere sie für sich beantwortet hat oder ob man die überhaupt beantworten kann. Ich glaube trotz alledem ganz fest daran, dass wenn man hart arbeitet, wenn Herz für den Sport hat, Leidenschaft hat, Biss hat, Wille hat, dann kann man schon einiges erreichen. Und ich glaube auch, dass man mutig sein sollte, mutig in dem Sinn, dass man sagt, ich stärke meine Stärken, ich schwäche meine Schwächen. Das heißt also, dass ich mutig bin und an meine Schwächen rangehe und einfach sage, okay, ich habe in dem Bereich was zu tun, mehr als jemand anderes. Ich habe in dem Bereich was zu tun, mehr als jemand anderes. Dafür habe ich aber die und die Qualität, die vielleicht jemand anderes mehr bearbeiten muss. Das heißt also, ehrlich zu dir selbst sein und einfach sagen, wenn ich das möchte, dann versuche ich alles rauszuholen, alles, was ich habe, reinzulegen und dann mich auch den Situationen oder den Dingen zu stellen, die mir schwerfallen. Eine muss mehr im mentalen Bereich arbeiten, andere muss mehr körperlich arbeiten, andere hat noch das ein oder andere technische Defizit. Also reingehen da. Arbeiten daran. Vor allen Dingen ist ja nichts Schlimmes, sondern ich habe Ziele und wenn ich diese Ziele verwirklichen möchte, dann versuche ich das zu tun. Und dann habe ich, glaube ich, eine große Chance. Also insofern denke ich, dass die Spielerin, ja, die du jetzt genannt hast, dass die auf jeden Fall noch eine große Chance haben, den Sprung zu schaffen und das zu verwirklichen, was sie sich selber als Ziel gesetzt haben. Ist nicht leicht. Aber auf der anderen Seite, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder. Also insofern, ich muss arbeiten. Ne? Ich muss da rangehen. Arbeiten meine ich aber auch positiv, weil wir haben alle unser Hobby zum Beruf gemacht und dürfen das machen. Das heißt also, der Spaß sollte auch mit dabei sein. Es gibt Situationen, wo ich arbeiten muss. Ja? Da hat vielleicht auch jeder seins. Der eine geht nicht gerne laufen, der andere macht gerne Krafttraining oder wie auch immer. Aber unterm Strich tue ich es, um das zu tun, was ich am liebsten tue, nämlich dann bei uns Tennis spielen. Und das soll der Spaßfaktor auch mit dabei sein. Ich glaube, nochmal, man sollte mutig sein, geh da rein, arbeite an dem, wo du glaubst, was du am meisten tun musst. Und dann denke ich, ist die Chance groß.
Ja, definitiv. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und aber du hast es ja auch herausgearbeitet. Nicht jeder erkennt es dann während der jungen Laufbahn, dass das eigentlich ja das Hobby ist und dass es Spaß machen sollte. Bei manchen
Denkt
es dann temporär auch in negativen Druck um. Das ist genau, glaube ich, die Balance. Und was ich nämlich in den letzten Folgen eher mal gesagt habe, auch vielleicht ein bisschen zu allgemein formuliert, dass diese ganze Generation nicht mehr da ist. Das stimmt ja nicht. Deswegen habe ich es nochmal stellvertretend diese beiden Namen genannt, die ja noch Mitte 20 sind auf jeden Fall, also noch nicht mehr Ende 20. Und es gibt ja auch genug Beispiele, die zeigen, dass man in den Spitzenbereich auch noch in den höheren 20ern, in den höheren 20ern kommen kann.
Genauso ist es. Genauso ist es.
Darüber mit mir geredet hast. Dirk, wie bist du eigentlich nach deiner erfolgreichen Profikarriere? Du warst 12 Jahre Profi, mindestens, glaube ich. Hatte ich anfangs erwähnt, 112 Career High. Wie bist du Trainer geworden? Ich glaube, du hast am Landesstützpunkt in Saarbrücken deine erste Chance bekommen. Ist das richtig?
Genau. Ja, ich bin in Saarbrücken am Landesstützpunkt groß geworden. Ich habe alle Stationen durchlaufen. Ich habe in meinem Heimatverein habe ich angefangen im TC Blieskastel, Pfalzkreis im Saarland, und dann kam ich in die Sichtung. Ja, die erste Sichtung war ich noch ein bisschen schmächtig. Da habe ich den Sprung noch nicht geschafft. Und dann in meiner zweiten Sichtung kam ich dann ins Verbandstraining. Und so ergab dann Step by Step. Und wurde dann mit 12 das erste Mal deutscher Meister. Und bin über all die Jahre, über die ganze Zeit, in der ich selbst gespielt habe, war ich immer im Saarland und habe auch das Meister am Stützpunkt da trainiert. Und irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass man dann Gespräche geführt hat. Und dann hat sich das, ganz toll ergeben, dass meine erste Trainerstation als Verbandstrainer im Saarland dann war, die ich dann auch von 2001 bis 2006, also gute fünf Jahre gemacht habe. In der Zeit habe ich meine Trainerscheine alle gemacht und dann habe ich beim Saarländischen Tennisbund da aufgehört und bin dann mit der Annalena Grünefeld auf Tour gegangen, die ich dann 5 Jahre betreut habe. So kam das dann Step by Step. Genau, erste Trainerstation Verband Saarland.
Zu Annalena Grünefeld kommen gleich noch 2, 3 Fragen. Es gibt Profisportler, die während der Karriere schon sehr fokussiert sind und sagen, nach der Karriere, egal in welcher Sportart, kann ich mir den Trainerberuf sehr gut vorstellen und vielleicht auch schon während der Karriere mehr wie ein Trainer denken. Es gibt aber auch genau die gegenteiligen Beispiele, die sagen, geh mir weg mit Trainer, werde ich auch keinen Fall. Wie war das denn bei dir? Also hat man dich da mehr so reingeschubst nach dem Motto, du wärst doch geeignet dafür, oder wolltest du das schon immer machen?
Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir nie große Gedanken drüber gemacht, sondern ich habe gespielt und habe das sehr genossen, habe das sehr gerne gemacht. Wie gesagt, und dann irgendwann gab es dann so das erste Gespräch, dann gab es mehrere Gespräche, weil ich ja doch immer, wie ich eben schon gesagt habe, im Saarland geblieben bin und auch da trainiert habe. Und dann hat sich ja auch dann der Gedanke bei mir so entwickelt und habe ich dann auch immer mehr Gefallen daran gefunden, zu sagen, oh Mensch, das ist ja auch da wiederum Luxus und toll, wenn ich das Angebot bekomme, das zu machen und weiterhin in meinem Tennis, in dem, was ich am liebsten tue, bleiben zu dürfen und dann die Erfahrung, die ich gesammelt habe, plus dann die Ausbildung, die ich dann auch noch machen konnte und durfte, dass ich dann das Ganze weitergeben kann. Ja, so hat sich das dann ergeben, ne? Ums ein oder andere Gespräch, und so wurde der Gedanke immer realistischer und dann durfte ich es auch in, da, wo ich groß geworden bin, auch umsetzen als erste Trainerstation, was natürlich auch absolut toll war.
Mhm. Ich finde den Karriereweg nach deiner Spielerkarriere sehr beeindruckend. Du hast gesagt, 5, 6 Jahre dann deine ersten Erfahrungen gesammelt auf unterschiedlichstem Niveau mit Spielerinnen und Spielern am Landesstützpunkt. Die Stammhörerinnen und Hörer können sich bestimmt noch an die Folge mit Barbara Rittner erinnern, als du auch zu Wort kamst und die Anekdote erzählt hast, wie du das erste Mal Hitting-Partner warst beim Fed Cup 2004. Das war dann wahrscheinlich noch zu der Zeit, wo du aber auch noch am Landesstützpunkt warst, richtig?
Ja, genau. Also, Genau.
Das war die Zeit. Das war sozusagen dann deine erste Erfahrung dort beim Fed Cup. Das waren wahrscheinlich alles auch, Meilenstein ist vielleicht ein zu großes Wort, aber so das Puzzle hat sich zusammengesetzt für deinen Erfahrungswert auf deinem Weg, nehme ich an. Solche Elemente dann ganz besonders zum Aufsaugen als junger Trainer.
Ja, absolut. Also ich würde schon, kann man schon sagen, dass das Meilensteine sind. Also ganz, ganz toll, dass ich das machen konnte, Nationalmannschaft, Feldcup mit dabei zu sein, da mit dem Team zu sein. Also das war und ist bis heute noch. absolut Gänsehaut, absolut toll.
Und wie tritt man denn als noch relativ junger Trainer auf, wenn man zum ersten Mal im Kreis der Nationalmannschaft dann auch der Frauen ist? Also kannst du dich noch erinnern an 2004? Warst du da eher erstmal sehr zurückhaltend und beobachtend oder ist dein Naturell so, dass du voll ins kalte Wasser springst und dich direkt voll einbringst?
Ja, ich glaube, also müssen wir jetzt vielleicht noch mal Barbara fragen, aber ich glaube, dass ich doch eher derjenige bin, der bisschen zurückhaltender ist auch. Was jetzt natürlich in dem Fall war damals, ist, dass Barbara und ich, wir kennen uns von klein auf. Wir kennen uns, seit wir deutsche Jugendmeisterschaften U12, U11, U10 gespielt haben. Also insofern waren wir uns ja alles andere als fremd. Klaus war damals Teamchef, Klaus Eberhardt, unser jetziger Sportdirektor. Klaus kannte mich ja auch schon von klein auf. Ich kannte Klaus schon lange. Also insofern waren wir gerade die beiden jetzt ja auch nicht fremd. Und ich fand es sehr einfach. Es war toll, direkt von Anfang an. Es war direkt ein Team. Teamspirit, Stimmung war gut. Also insofern war das einfach und leicht. Also da war ganz entspannt. Und dann war das ja auch noch eine Zeit, in der ich noch ganz gut gespielt habe, sage ich mal so. Ja. Und ja, wir haben einfach viel, viel trainiert und viel gespielt. Und ich habe viel gespielt mit den Mädels. Und ja, dann gibt es ja, ist das gleich auch da nochmal ganz einfach, den Kontakt zu haben und den Kontakt zu finden zu denen, die man vielleicht noch nicht so gekannt hat. Wie damals zum Beispiel die Annalena, die ich da das erste Mal auch kennengelernt habe.
Genau. Du hast sie jetzt schon angesprochen, zweimal Annalena Grönefeld. Das fand ich zum Beispiel persönlich in der Vorbereitung am beeindruckendsten an deinem Lebenslauf, dass praktisch deine erste Individualsportlerin fernab vom Stützpunkt und von Team-Events, die du betreut hast, Annalena Grönefeld war, die du übernommen hast zu einer Zeit, die alles andere als einfach war. Für sie, ich zitiere gerade mal explizit, damit alle im Bild sind, den Spiegel. Du hast sie ja, glaube ich, 2007 übernommen, nachdem sie mit einem Rafael Fontemera, das war alles vor meiner Zeit, deswegen zitiere ich jetzt mal Medien, in Arizona in der Tennisschule 3 Jahre zusammengearbeitet habe, mit dem es sehr viele Probleme gab. Ich zitiere jetzt mal aus einem Spiegelartikel, es gab regelmäßig Gewichtskontrollen, sie musste teilweise bis zu 3 Stunden am Tag auf dem Laufband verbringen, wenn es nicht so gelaufen ist, gab es Beschimpfungen wie Esel etc. in ihre Richtung. Sie musste insgesamt auf sehr vieles verzichten und hat sich danach erstmal, du auch, es wird in dem Artikel zitiert, dass du sie erstmal, nachdem du sie übernommen hast, 6 Wochen aus der Öffentlichkeit herausgenommen hast. Das Diffizile an dieser ganzen Geschichte ist, dass trotz dessen, dass sehr viele negative Sachen über diesen Mann bekannt sind, Annalena Grönefeld trotzdem ein ambivalentes Verhältnis zu ihm hatte und eigentlich sagte, eigentlich ist er ein guter Mensch. Ich möchte gar nicht über diese alte Phase reden, sondern natürlich das, was du kontrollieren kannst, dann über die Phase, wo du sie übernommen hast. Aber ich stelle mir das extrem schwer vor als erste Individualaufgabe. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über diese Anfangsphase reden, wie du das angegangen bist.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.